Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, 40 Jahre war Israel in der Wüste seit dem Auszug aus Ägypten. Eigentlich hätte es ein wenig schneller gehen können. Wenn Sie schon mal eine Karte in die Hand genommen haben, sich überlegt haben, wie weit es von Ägypten bis Kanaan, bis Israel, das hätte keine 40 Jahre dauern müssen. Aber der Ungehorsam Israels gegen Gottes Willen hatte die Reise verzögert. Über 38 Jahre hat Gott auf die Pausetaste gedrückt. 38 Jahre Zwischenstopp. Aber nun, Gott hat sich wieder gemeldet und endlich geht es wieder los. Das Volk Gottes ist wieder unterwegs. Und jetzt stehen sie im Ostjordanland und sollen demnächst über den Jordan ziehen, endlich ins gelobte Land. Nur der alte Mose muss hier bleiben. Er wird sterben. Seine eigene Sünde hindert ihn am letzten Schritt zum Ziel. Und in diesem Moment des Abschiednehmens versammelt Mose noch einmal das ganze Volk und erhält seine letzte große Predigt, würde man wohl sagen. Das fünfte Buch Mose hält diese lange Predigt fest. Mose erinnert an den Auszug aus Ägypten, den Zug durch die Wüste und dann vor allem an Gottes Offenbarung am Sinai oder wie es hier heißt, am Horeb. Was ist Gott für sein Volk jetzt wichtig? Dann, wenn es ohne Mose weiterzieht, wenn es endlich ins versprochene Land kommt. An dieser Stelle setzt unser Predigttext aus 5. Mose 4 ein, den wir eben in der Schriftlesung schon gehört haben. Nur drei Aspekte aus diesem langen Bericht möchte ich herausgreifen. Und dabei am heutigen Israelsonntag auch fragen, was uns mit Gottes erst erwählten Volk Israel verbindet und was uns als Gemeinde Jesu aus Heiden und Juden auch davon unterscheidet. Was ist wichtig? Ein erster Aspekt, die Anbetung des einen lebendigen Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. So heißt es im ersten Gebot und in seinen Folgen. Mose wird es direkt im Anschluss an unseren Predigttext noch einmal in Erinnerung rufen. Durch Jesus Christus sind uns die Augen geöffnet für die Wirklichkeit Gottes, für diese Wirklichkeit Gottes, der sich so ja zunächst einmal in Israel geoffenbart hat. Wie Zweige, die man in einen alten Baum hineinfropft, so haben wir nun Anteil an der Anbetung des Gottes, den Israel schon lange kennt, der sich in den 10 Geboten so vorstellt. Und indem Gott das tut, nicht nur Israel, sondern eben uns allen und damit der ganzen Welt, damit ist zugleich klar, alle anderen Mächte und Gestalten, die uns sonst auch noch irgendwie bestimmen wollen, sie haben ihre letzte Macht verloren. Im Vorletzten haben wir alle möglichen Ordnungen und Mächte und Regeln und Gesetze. Aber das letzte Wort behält der Herr. Denn zum Beispiel die Gestirne bestimmen nicht unser Schicksal. Sie sind, so sagt es Gottes Schöpfungsbericht, schlichte Lichter. So wie die technischen Lichter, die wir hier haben. Schlichte Lichter für Tag und Nacht, Sonne und Mond. Sie helfen uns, unseren Alltag zu strukturieren, Tag und Nacht zu unterscheiden, unseren Tag zu orientieren. Oder wie früher die Sterne, dass man seinen Weg findet in unbekanntem Gelände, dass wir uns auf diesem Planeten zurechtfinden. Aber sie sind keine Götter und sie geben keine Auskunft über die Zukunft. Das wäre mindestens Humbug, einfach Quatsch, wenn nicht gar Götzendienst. Die Gestirne sind eben nur Geschöpfe Gottes. Ihm gebührt die Ehre, nicht dem Geschöpf. So wie die ganze Erde und alles, was auf ihr lebt. Und darum verehren wir nicht die Mutter Erde. oder wie manche neuheidnischen Kulte es inzwischen wieder tun. Ja, wir wollen die Erde schützen als Gottes Gabe an uns, aber wir verehren sie nicht. Sie hat nicht das letzte Wort. Und wir beten auch keine Tiere oder ähnliche Wesen an. Beispiele dafür gab es in der Umwelt Israels genug. Das tat man ebenso. Götter in Tiergestalt abbilden oder in Menschengestalt abbilden. Sie haben sie vor Augen, die ägyptischen Götterdarstellungen. In Kanaan war es nicht anders, in Mesopotamien, im Zweistromland. Also ein Anpassungsdruck aus der Umwelt gab es durchaus. Das ist die Art, wie man die Götter verehrt. Dann müsst ihr das doch auch so machen. Vielleicht sind tierähnliche Götter, Sternengottheiten für die meisten von uns kein Problem. Ich glaube, bei uns treten eher Menschen an diese Stelle. Idole nennen wir die Stars im Sport oder im Showbusiness. Idole. Stars sind auf Deutsch Sterne. Na, da meldet sich schon einer, der nicht einverstanden ist. Also Stars sind Sterne, nur Geschöpfe, keine Götter. Und Idole sind auf Deutsch schlicht Götzenbilder. Aber ganz ehrlich, indem wir sie so verehren, überfordern wir diese Wesen gnadenlos. Sie sind vielleicht tolle Künstler. Sie wecken unsere Freude am Schönen. Aber sie können Gott nicht ersetzen. Nur sein Wort gilt, nur er bringt uns durch die Zeit in die Ewigkeit, niemand sonst. Auch die tollsten und verehrtesten aller Menschen machen Fehler. Und dann, wenn wir diese Fehler entdecken von diesen hochgehimmelten Größen, dann stürzen sie radikal in der Beliebtheit ab. Fußball-Nationalspieler, Männer wie Frauen, Minister, Wirtschaftsbosse, Pfarrer, Ärzte, Evangelisten, Jungscherleiter und Diakonissen, Ehemänner und Ehefrauen. Wir haben alle unseren Platz in Gottes Schöpfung. Wir werden vom Schöpfer gebraucht, aber wir dürfen nicht an seine Stelle treten. Die anderen sind nicht für mein Glück verantwortlich. Die anderen können mir nicht zur letzten Instanz werden. Wir dürfen uns nicht an Gottes Stelle setzen und auch niemand anderes an diese Stelle setzen. Dann würde es gefährlich für uns und für die, die uns verehren. Ein kleines Beispiel. Ich habe in der letzten Woche zum ersten Mal die Hymne des ersten FC Nürnberg bewusst gehört. Ich lese Ihnen einige Strophen daraus vor. Ein Fels in wilder Brandung, der alles überstand, erhielt in vielen Jahren so manchen Stürmenstand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser FCN, sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen. Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht, unser Club, der bleibt bestehen. Die Legende lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Unser Club wird niemals untergehen. Jetzt muss ich als Neufranke natürlich aufpassen, was ich hier sage. Ich weiß ja nicht, wie viele Klubber jetzt hier heute sind. Und zunächst einmal muss ich sagen, ich kann mich über jeden guten Sport herzlich mitfreuen, auch wenn es vielleicht nicht mein Sport ist. Aber beim Boxen weiß ich immer nicht so richtig, ob ich mich mitfreuen soll. Aber ich freue mich über guten Sport und tolle Leistungen. Und ich gebe auch gerne zu, im Eifer der Begeisterung kann man auch schon mal zu euphorisch werden und Sachen denken, die man bei Lichte besehen nicht so richtig sagen würde. Aber ganz ehrlich, eine solche Hymne, die regelmäßig gespielt wird und Menschen begleitet, da wird doch vom FCN wie von Gott gesprochen, oder? Ein Fels, der alles überstand. Alles? Ein Stern, ein Star, der immer am Himmel steht? Immer? Ein Club, der niemals untergeht? Niemals? Sind das nicht alles Eigenschaften Gottes? Lesen Sie mal die Bibel. Da ist vom Felsen die Rede, auf dem wir unser Lebensfundament bauen können. Da ist die Warnung vor den Sternen, die wir verehren. Da ist die Frage, wer hält eigentlich durch und wer trägt mich durch? Und auf wen ist wirklich Verlass? Ich fürchte, wer auf diese Weise auf den FCN hofft, kann nur scheitern. Dann würde aus einem sportlichen Spiel, was sein Recht hat, am Ende eine Art Religionsersatz. Und dann pilgert man Samstag ins Stadion und nicht mehr sonntags zum Gottesdienst, weil die Prioritäten vertauscht sind. Also ich habe nichts gegen Samstag im Stadion und sonntags im Gottesdienst. Der Gottesdienst in Israel war etwas Besonderes. Der Gottesdienst war bilderlos. Keine Götzenbilder als Repräsentanten der Gottheiten, keine Kultbilder zu mitnehmen, damit man auch noch zu Hause oder unterwegs so seine Gottheit verehren kann, damit nichts passiert, so als Maskottchen irgendwo dabei. Das ist einzigartig in der Religionsgeschichte der Antike. Alle anderen hatten das. Und wie sieht das bei uns Christen aus? Ganz klar, auch wir beten keine Tierbilder an, keine Heiligenbilder. Wir verehren weder Mutter Erde noch das Vaterland. Aber was ist mit Jesus selbst? In vielen unserer Kirchen gibt es doch Christusbilder. Bei uns ist jetzt nicht Christus hier, aber zumindest ein Zeichen für Christus, das Kreuz hier in meinem Hintergrund. Nun, wenn es gut geht, sollen uns diese Bilder an Jesus erinnern, an die Gegenwart des lebendigen Gottes. Aber sie werden nicht angebetet. Aber wie ist das mit Jesus selbst? Thomas fällt vor ihm nieder und bekennt, mein Herr und mein Gott. Ist das nicht Götzendienst, vor einem Menschen niederzufallen? Musste Jesus nicht genau deshalb sterben, weil er radikal gegen das erste Gebot verstoßen hat? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, neben Jahwe, dem Gott Israels? Ja, so sehen es viele Juden bis heute. Wenn Jesus ein sündiger Mensch wäre wie wir, dann hätte er sich schrecklich überhoben. Und dann wäre er zu Recht gescheitert. Spätestens aber als Gott, der Vater, Jesus von den Toten auferweckt hat, da ist klar, dieser Jesus starb nicht für seine Sünde, für sein Hochmut, seine Blasphemie, seinen Götzendienst, sondern Jesus starb für meine Sünde, für meine Gottvergessenheit. Jesus ist kein zweiter Gott, sondern Jesus ist Gottes Angesicht in menschlicher Gestalt. Gott bleibt nicht ferne im Kontext von Blitz und Donner und Dunkelheit, sondern Gott kommt mir nahe. Ja, Gott wird wie ich. Und darum bekennen wir Christen mit Israel den einen Gott. Und darum haben wir nicht drei Götter, sondern nur einen, aber in dreifacher Gestalt. Und darin ist Christus das Bild Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Keinen anderen, keinen zweiten, keinen dritten Gott, sondern denselben, den einen. Und den beten wir an. Ein zweiter Aspekt. Gottes Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das ist ein Zitat aus dem Neuen Testament, aus Römer 7. Gottes Gebot ist heilig, gerecht und gut. Nichts anderes aber lesen wir hier bei Mose. Er lehrt die Gebote und Rechte, wie sie Gott ihm, der Herr, geboten hat. Er sagt deutlich, das sind keine selbst ausgedachten Meinungen eines antiken Religionsstifters. Na, der Mose hat mal in seiner Fantasie was Neues entwickelt. Das gab es noch nicht. Sehr innovativ. Nein, es sind gerechte Ordnungen und Gebote, keine willkürlichen Befehle einer schwankenden Gottheit. Und das merken manchmal sogar die Heiden. Götter, die miteinander im Streit liegen? In jedem Land wieder andere Gottheiten? Das kann doch am Ende nicht wahr sein. Und darum hat der Glaube Israels nicht nur Widerspruch ausgelöst, sondern auch immer wieder Interesse geweckt. Zur Zeit Jesu gab es besonders viele Menschen aus den Heidenvölkern, aus griechischen und anderen Kontexten, die ein offenes Ohr bekommen haben. Für die war das spannend, was da los war in Israel, bei den Juden. Sie kamen zu den Gottesdiensten in die jüdischen Synagogen, weil sie gemerkt haben, es kann nur einen Gott geben und nicht so viele. Sie waren angetan von der klaren Ethik Israels, nicht von dem Wischiwaschi und Durcheinander und moralischen Chaos, was in vielen heidnischen Kulten herrschte. Das sollten wir heute mal sagen. Angezogen von einer klaren, strikten Ethik, nicht abgeschreckt, sondern weil sie gemerkt haben, da ist Wahrheit, da ist Klarheit, da ist Vernunft und Verständigkeit. Im Neuen Testament heißen diese Menschen Gottesfürchtige. Die Apostelgeschichte ist voll von ihnen. Ein zweites Beispiel. In dieser Woche haben wir in Deutschland des Verfassungskonvents gedacht, der vor 75 Jahren auf Herrenchiemsee die Basis unseres Grundgesetzes entwickelt hat. Und dieses Grundgesetz beruft sich wesentlich auf die allgemeinen Menschenrechte. Aber müsste man nicht doch auch ehrlich sagen, dass eine wesentliche Quelle der Menschenrechte und unseres Grundgesetzes die 10 Gebote sind, an die uns Mose heute ja erinnert? Gehen Sie 10 Gebote mal durch und überlegen Sie mal, was davon alles zu unseren Menschenrechten gehört. Das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit der Person, auf Eigentum, alles Sachen, die in den 10 Geboten schon drinstehen. Klingt nicht etwas darin durch, dass auch Nichtjuden erkennen, dass die Gebote, die Gott Israel gegeben hat, weise sind und verständlich machen? Und wie schrecklich ist es, wenn wir uns an unsere eigene Geschichte erinnern müssen und feststellen, dass man jahrhundertelang mit der grausamen Zuspitzung im Nationalsozialismus dann Israel zum Feind erklärt hat, Juden zum Abschaum. Schrecklich. Die Sache mit den guten Geboten Gottes, die heilig, gerecht und gut sind und nicht irgendeine minderwertige Religion, sondern die Gottes Willen entspringen, diese Sache hat dann allerdings doch auch einen Haken. Gebote und Gesetze machen nur dann einen Sinn, wenn sie auch getan werden. Na klar, ne, wenn ich eine Regel aufstelle und gar nicht erwarte, dass die jemand danach handelt, brauche ich sie gar nicht erst loslassen. Immer wieder schärft Mose das seinen Leuten ein. In unserem Text, auf dass ihr sie haltet, damit ihr danach lebt im Lande, in das ihr ziehen werdet. Dass ihr es auch tut. Nur, wer sich daran hält, so lehrt Mose, der wird leben. Der wird vor Gott leben. Das heißt aber umgekehrt dann auch, ich zitiere nochmal Mose, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Es ist Gottes heiliger Wille. Da kann ich nicht einfach sagen, ach, die Ecke gilt mir nicht und das brauche ich nicht mehr und da hätte ich gerne noch ein paar neue Regeln. Es ist Gottes guter, heiliger Wille. Aber dann ist auch klar, wenn ich das nicht einhalte, dann werde ich an Gott selber schuldig und stehe unter seinem Fluchwort. Das ist Teil des Gesetzes, das Gott gibt. Alle Worte. Nun muss man kein besonders strenger Lehrer sein, um schnell festzustellen, ja, wer darf denn dann leben? Wer steht denn dann nicht unter dem Fluch Gottes? Denn an Gottes gutem, heiligen und gerechten Gebot wird doch dann jeder schuldig, wenn er ehrlich ist. Und eben nicht nur die anderen, sondern ich auch. An dieser Stelle darf ich wissen, Jesus ist der Einzige, der Gottes heiligen Willen wirklich komplett getan hat. Der ganz in Gottes Gebieten gelebt hat. Bis zum Tod am Kreuz, bis zur letzten Minute hat er an Gottes heiligen Willen festgehalten. Und er hat dann auch zugleich noch die Strafe für meinen Ungehorsam getragen. Den Fluch über mein Leben mit ans Kreuz genommen. Ja, verflucht ist, wer am Kreuze hängt. Das ist nicht einfach nur ein schöner Schmuckgegenstand, sondern es ist das Fluchholz, das uns daran erinnert, dann nimmt einer den Fluch, der mir gelten würde, auf sein Leben, mit in seinen Tod. Und das ist dann zugleich Evangelium. Das ist die Gnade Gottes in Jesus. Da werde ich frei. da muss ich keine Angst mehr haben. Ja, das hebt das gute Gesetz Gottes gerade nicht auf. Es ist nicht gesagt, ach, das war früher mal, das ist jetzt erledigt. Nein, es gilt. Denn dort am Kreuz wird es wirklich, oder dort bei Jesus wird es wirklich und vollständig getan. Und ich darf, im Bild gesprochen, in diesen Jesus hineinkriechen. Das, was er getan und gelebt hat, das darf ich mir zu eigen machen. Er überträgt es mir. Ich werde umhüllt, so sagt es die Heilige Schrift, mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Das ist nicht meine eigene, sondern ich darf mir das anziehen, was Jesus getan hat. So bin ich dann hineingenommen in die Erfüllung des Gesetzes. Und darum muss ich dann das Gericht Gottes nicht mehr fürchten. Und dann kann ich das Kleine tun, das, was ich kann. Durch Jesus hindurch sortieren sich dann die alttestamentlichen Gebote auch für das neue Volk Gottes aus Heiden und Juden. Und das sollen wir lehren und hören, lernen und tun. Und ein drittes, das uns mit Israel verbindet: Wir haben einen Gott, der handelt und spricht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. So beginnen die 10 Gebote. Haben Sie da schon ein Gebot gehört? Das kommt erst danach, das erste. Hier stellt sich Gott erst einmal vor. Er sagt erstmal, wer er ist. Du musst nicht ins Blaue glauben. Er sagt erstmal, wer er ist. Er sagt, ich bin der Gott, der eingreift. Eingreift und rettet. Der dich herausholt aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft. Oder herausgeholt hat. Am Sinai, am Horeb schaut Israel zurück auf dieses Ereignis. Vom glühenden Ofen, vom Schmelzofen Ägypten ist in unserem Text am Ende die Rede. Israel wäre darin untergegangen, aber Gott greift ein. Daran erinnert Mose. Und dann erinnert er an Gottes Offenbarung am Sinai. Dramatisch, ehrfurchtgebietend, aber zugleich ganz Israel zugewandt ist dieser Gott. Dieser Gott ist kein philosophisches Prinzip, kein leidenschaftsloses Etwas, kein Gedankengebäude. Dieser Gott ist ein lebendiges Wesen, das handelt und spricht. Und das setzt sich dann auch bei Jesus fort. Denn da greift Gott jetzt nicht mal nur ab und zu mal ein. Er schickt nicht ab und zu mal nur einen Propheten, der sich meldet und sagt, Achtung. Sondern da geht Gott selbst in unsere Geschichte ein. Gott wird Mensch. Er grüßt nicht nur uns Menschen. Er hört nicht nur auf Menschen. Er spricht nicht nur, sondern er wird es selbst. Jesu Handeln und Reden gilt uns persönlich. Er ist uns seitdem unfassbar nah. Aber mit diesem Eingehen Gottes in die Geschichte ist auch eine Grenze verbunden. Alles, was in der Geschichte geschieht, ist einmalig. Einmalig und dann irgendwann auch vergangen. Der Auszug aus Ägypten, die Offenbarung am Sinai, das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus, das ist Geschichte. Das wiederholt sich jetzt nicht täglich neu. Aber diese Ereignisse sind auch nicht einfach ein totes Ding der Geschichte, sondern sie bleiben lebendig. Das, was da geschrieben, was da geschehen ist, das gilt ja. Also die Verfassung unserer Republik, die gilt ja. Wir leben heute davon, jeden Tag. Das ist nicht einfach nur Papier, sondern es bestimmt unseren Alltag. Weil der Gott, der da gehandelt hat, heute noch der gleiche ist. Weil er sich bindet an das, was da geschehen ist. Darum, so Mose, weil es heute gilt und lebendig ist, darum dürfen wir es nicht vergessen. Und darum wird es festgehalten, schriftlich. Darum soll es gelehrt werden, weitergegeben an Kinder und Enkel. Also, da kommen Großeltern vor in diesem Text. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Ja, also wir werden gebraucht, es weiterzugeben an Kinder und Enkel und eben an die nächsten Generationen. Und darum lesen wir bis heute die Bibel als heilige Schrift Alten und Neues Testaments. Nicht nur als Geschichtsbuch oder als Geschichtenbuch, sondern als Wort Gottes. Denn der Gott, der nicht in der Gestalt von Tieren oder Sternen abzubilden ist, dieser Gott ist in seinem Wort gegenwärtig, bis heute. Und darum predigen wir in Gottesdiensten und Andachten das Wort Gottes. Darum lesen wir in Hauskreisen und in der stillen Zeit die Bibel. Nicht, weil wir irgendwie gerne irgendwie Lesefanatiker wären, alle kleine Historiker, sondern weil uns dort Gottes heiliger Wille begegnet, in Gesetz und Evangelium, in Gebot und Trost. Und das gilt auch für die nächste Etappe unseres Lebens, für Israel beim Einzug ins gelobte Land und für uns und die Schritte, die jetzt vor uns liegen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du lebendig bist, dass du derselbe Herr bist wie zu allen Zeiten. Du hast mit dem Vater und dem Sohn dein Volk Israel gerufen und du hast uns hineingenommen in deinen Bund. Du hast ihn erneuert, sodass wir dazugehören dürfen. Vergib uns, Herr, wo wir ausgewichen sind, weggelaufen, uns andere Mächte mehr bestimmt haben als dein Wille. Danke, dass du das für uns getragen hast, unseren Ungehorsam. Und dass du uns neu anstecken willst mit neuer Liebe, neuem Glauben, neuer Hoffnung. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Und so segne uns unser dreieiniger Herr. Amen.